Wir haben die erste Predigt in einer kleinen Predigtreihe, die ich heute beginnen möchte. Und zwar habe ich das immer wieder mal gemacht, mir so einen alttestamentlichen Charakter herausgenommen und mal diesen Charakter versucht anzuschauen. Und der ist jetzt in den nächsten Wochen bis Ende August, ist das der König Salomo. Warum mache ich das? Warum machen wir das? Ich hoffe, ihr macht da gut mit und seid gedanklich auch dabei, weil ich der Überzeugung bin, die Geschichten im Alten Testament sind uns aus einem Grund gegeben. Das ist einfach nicht nur Geschichte, die man gern liest oder vielleicht auch nicht mehr liest. Wir konzentrieren uns aufs Neue Testament, das ist sehr entscheidend. Ich glaube, durch die Beschäftigung mit dem Alten Testament können wir viel lernen über Gott, wie Gott ist. Und deshalb haben wir das Alte Testament, weil im Inhalt der Geschichte des Alten Testamentes zeigt sich Gott im Umgang mit seinem Volk. Ja, und wir sind seine Gemeinde, also das, was er mit seinem Volk getan hat, wie er dort gehandelt hat, wie er dort gewirkt hat. Genauso dürfen wir ein Stück weit davon ausgehen, dass er heute mit uns auch wirkt und wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Und das ist jetzt die erste Predigt, Gott führt Salomo, der Anfang. Ja, wie es halt losgegangen ist mit dem Salomo. Und wenn wir uns Gedanken machen über Salomo, dann können wir natürlich nicht jetzt direkt beim Salomo anfangen, sondern wir müssen letztlich ein Stück vor das Leben des Samuel gehen, denn der Samuel ist ja aus einer Ehe heraus entstanden, aus einer Situation heraus entstanden zwischen David und Bathseba. Und deswegen müssen wir da in der Geschichte da mal hineinhören und mal gucken, woher der Salomo denn überhaupt gekommen ist. Wir befinden uns etwa 1000 vor Christus. Das ist etwa die Zeitspanne. Ist nicht ganz so wichtig, aber David kann man sich so merken, plus minus 1000, das ist eine gute Zahl, dass man es ein bisschen einordnen kann, wo wir uns geschichtlich befinden. David war ja, das wisst ihr alle, ein sehr gestresster junger Mann, der berufen wurde von seinem Gott und der ja von Saul gejagt wurde, wenn wir denn die biblische Geschichte da wirklich man zählen kann, in dem Sinne die Jahre, wenn man das wirklich daraus filtern kann, sind es zwischen 10 und 20 Jahre. Da irgendwo dazwischen muss es gewesen sein, ja, wo Saul den gesalbten David letztlich vor sich hergetrieben hat, bis endlich David das Reich, sein Reich in die Hände nehmen durfte und es ihm übergeben durfte. Also gar keine kurze Zeit. Ja, also nicht nur ein paar Jahre, wo der David gejagt wurde, sondern das ist mehr wie ein Jahrzehnt gewesen. Ja, und dann kam David an die Macht und er hat das Reich gefestigt. Es war ja unter der Verheißung gestanden, dieses Reich. Es wird das größte und es ein wunderbares Reich sein und wird gefestigt sein. Aber David hatte immer wieder Herausforderungen an den Grenzen. Ja, er musste das Reich verteidigen und er durfte auch an verschiedenen Stellen das Reich erweitern. Auch das war natürlich klar, es musste gekämpft werden. Immer wieder sind Kriege entstanden und sind Kriege oder sind passiert. Und der Kampf und die Auseinandersetzung war das alltägliche Brot dieses Königs. Und David hatte eine Vision. Und die Vision war, er möchte seinem Gott ein Haus bauen. Er möchte endlich diesem Gott, der bisher immer nur in dieser Stiftshütte gelebt hat oder in diesem beweglichen Teil, er möchte endlich dafür sorgen, dass dieser Gott ein festes Haus bekommt und dass er wirklich dort angebetet werden darf. Und das durfte er nicht. Und die Begründung, oder eine der Begründungen, die Gott ihm gegeben hat, weil du zu viel Blut vergossen hast, weil du einfach zu viel gekämpft hast. Es ist einfach, du bist nicht an der Stelle nicht wert, letztlich mir ein Haus zu bauen. Ja, und er durfte das nicht. Und David war natürlich dann sehr, sehr traurig darüber. Und jetzt, Simon, brauche ich die Folie. Und dann kommt eines Tages kommt dann eine Verheißung zu David. Ja, und diese Verheißung heißt, ich habe dir Ruhe verschafft vor allen deinen Feinden. Und so verkündet dir jetzt der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen. Dein eigener Sohn wird es sein. Und ich werde dafür sorgen, dass das Königtum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde seine Herrschaft festigen und sein Thron für immer bestehen bleibt. Spannend bei diesen Prophetien des Alten Testamentes, wie die Zeit ineinander verschwimmt. Wer diese Prophetie liest und es wahrnimmt, ja, merkt plötzlich aber, das kann ja nicht nur einer sein, der da angesprochen wird. Ja, der wird im Grunde von jemandem gesprochen, von dem Sohn Davids, der ihm ein Haus baut. Und gleichzeitig wird davon gesprochen, dass diese Herrschaft, die er hat, für immer ewig bestehen bleibt. Und das haben wir hier an dieser Stelle auch, wie in vielen anderen alttestamentlichen Prophetien, dass der Zeitrahmen plötzlich ineinander fließt. Der Prophet spricht von dem Sohn David und er spricht gleichzeitig von dem Sohn David, dem Nachkommen David Jesus Christus. Ja, der eine baut das Haus, den Tempel, und der andere, Jesus Christus, der Nachkomme David, wird auch das Haus bauen, die Gemeinde, und diese Gemeinde, das Reich Gottes, wird ewig bestehen bleiben. Das sind mehrere Prophetien in einem Satz zusammengefügt, und das ist natürlich immer wieder die Herausforderung, wenn man uns mit alttestamentlichen Prophetien auseinandersetzt. Aber hier geht's. Die Verheißung heißt an David: Es wird dir einen Sohn schenken und dieser Sohn wird dir dieses Haus bauen dürfen. Ja, und dann geht das Leben weiter, es geschieht nichts. Und es ist wieder Krieg. Und David ist kriegsmüde. Er hat keine Lust als Herrscher, als Leiter dieses Heeres, als Heerführer, da immer mitzugehen und da immer in vorderster Front zu stehen. Und er bleibt dieses Mal zu Hause. Er ist so faul, er ist so bequem, hat vielleicht Angst bekommen. Er möchte da nicht mit. Und eines Abends, der Krieg herrscht oder besteht an den Grenzen, geht er auf dem Dach spazieren. Und er sieht dann, wenn er auf dem Dach runterschaut, eine schöne Frau, die sich da unten in der Ecke da irgendwo im Nachbarhaus gerade duscht. Und diese Frau gefällt ihm. Und David tut, was ein König in der damaligen Zeit getan hätte oder tut oder so, er bestellt einfach diese Frau zu sich. Er hat ja die Macht, er hat ja den Einfluss. Heute wird man es vielleicht anders machen, aber ja, er begehrt diese Frau. Ja, und er schickt nach dieser Frau. Und diese Frau kommt und dann schlafen sie zusammen und es entsteht ein Kind. Und Bathseba, das ist die Frau, ist ja wieder unten in diesem Nachbarhaus von dem Tempel, vom Königshaus und lebt dort. Und dann sagt sie dem David: Ja, David, ich bin schwanger. Und jetzt wird es dem David plötzlich glühend heiß. Ihm läuft das Schweiß runter, denn das muss er jetzt irgendwie regeln. Und dann ruft er den Mann der Frau nach Hause. Der Mann heißt Uriah, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und dieser Uriah kommt. Und David will natürlich, dass es so aussieht, wie Uriah vom Schlachtfeld nach Hause kommt und dann bei seiner Frau ist und dieses Kind dann das Kind des Urias ist. Das ist nämlich das Ziel des Ganzen. Aber Uriah ist ein strammer Kämpfer und er will nicht auf keinen Fall sich zu der Frau gehen, wenn seine Leute im Schlachtfeld im Grunde sterben müssen. Und er bleibt im Grunde außerhalb des Hauses und schläft dort, ja, bei den Wachen. Und er geht nicht zu seiner Frau. Ja, dass es auch nicht so scheinbar sein könnte, dass er dort war. Und das gefällt dem David überhaupt nicht. Und dann bestellt er ihn zu sich, dann er macht ihn betrunken, weil er ja denkt, und so ist es ja meistens auch, wenn man betrunken ist, macht man Dinge, die vielleicht nicht ganz so wohl überlegt sind. Und er denkt, ja, wenn der betrunken ist, dann geht er trotzdem nach Hause und dann wird es dann halt doch passieren und nach außen wird alles wieder in Ordnung sein. Ja, der Uriah war bei seiner Frau und dann kriegen sie halt irgendwann später ein Kind. Aber der Uriah bleibt, geht auch nicht zu seiner Frau, nachdem er betrunken war, sondern er schläft wieder bei den Wachen. Ja, und dann entscheidet halt David einen schweren Weg. Er bestellt jedenfalls einer von der Armee und der Uriah muss kämpfen an der vordersten Front und sie sollen sich sogar zurückziehen, wenn es hart und schwierig wird, dass der Uriah mit Sicherheit fällt und tot ist. Ja, und dann gibt es noch genauso Anweisungen, wie jemand damit umgehen muss, dass der David dann nicht böse wird, wenn er es hört und. Aber wie es so ist, der Uriah fällt. Er stirbt. Er muss sterben. Also, der David, der Ehebrecher, der David, der Mörder. Das ist der Anfang. Ja, und dann, die Frau des Uriah hörte davon, dass ihr Mann Uriah gestorben war. Und sie trauerte um ihren Ehemann. Als aber die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie holen und nahm sie in sein Haus. Sie wurde seine Frau und brachte einen Sohn zur Welt. Doch die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Also, eines ist ja gut in der ganzen Geschichte, David steht wenigstens zu der Frau, ja, und er nimmt sie zu sich und sie wird seine Frau. Und das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht über Mehrehe sprechen, das war in der damaligen Zeit üblich und will ich ja gar nicht an dieser Stelle beurteilen. Aber er nimmt sie letztlich in dieses Haus auf, in sein Haus. Und dann kommt der Prophet Nathan, einer der großen, wahren Propheten der damaligen Zeit. Es gab auch noch andere. Und Nathan erzählt dem David eine Geschichte, dass irgendein Herr, irgendein reicher Mann irgendwas braucht für ein Fest, ein Tier, ein Schlachttier, ein Schaf. Ja, und statt sein eigenes Schaf zu schlachten, geht er zum Nachbar und holt dort das Schaf von diesem Nachbar. Und dem Nachbar geht es natürlich damit gar nicht gut und er schlachtet das Tier des Nachbarn. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, der David ist aufgebracht. Ja, dass sowas passiert in seinem Reich, das gibt es überhaupt nicht. Und er will sofort diesen Herr haben. Er will ihn bestrafen, er will ihm zeigen, dass das nicht geht, dass er im Grunde das Tier des Nachbarn nimmt, weil er seine eigenen Tiere schonen will, obwohl er der Reiche ist und der Nachbar der Arme. Also das ist ein ganz großer Aufreger. Doch Nathan entgegnete David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Denn Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. Das sind die Worte Nathans. Und David ist total geschockt. Denn er tut etwas, was wir in der Bibel Buße nennen. Er erkennt seine Sünde. Er bekennt seine Sünde vor Gott, und das macht dann die nächsten Verse deutlich. Da bekannte David vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Nathan bezeugt, dass diese Buße echt war, dass David es wirklich ernst gemeint hat mit dieser Beugung vor Gott, mit diesem Erkennen seiner Schuld, die er auf sich gehäuft hat. Und er bezeugt aber auch, dass Gott ihm vergeben hat. An dieser Stelle, wenn er die Geschichte nochmal nachlässt, ist es dann schon spannend. Das passt jetzt nicht unbedingt in Salomo hinein, aber so in Klammern ein Stück weit, ja, dass David die Konsequenzen seines Handelns auch wirklich ertragen musste. Ja, die Konsequenz seines Handelns von Nathan war zweierlei. Zuerst einmal, das Kind wird sterben. Und das zweite war im Grunde, dein Sohn wird mit deinen Frauen in der Öffentlichkeit im Grunde Sex haben und im Grunde das darstellen. Und das eine war der Absalom, der das genau gemacht hat, nachdem er seinen Vater aus dem Reich vertrieben hatte, hat er die Frauen Davids genommen und auf dem Dach hat er mit ihnen geschlafen, dass die ganze Welt und alle Leute sehen konnten, dass er jetzt der Herrscher ist, und hat es gezeigt vor allen. Und das Zweite, da sind sie mittendrin. David ist natürlich todtraurig, dass dieses Kind sterben muss. Und seine Trauer über dieses Sterben dieses Kindes, was Gott ihm verheißen hat oder was Gott ihm vorhergesagt hat, ist natürlich schlimm, und er hört auf zu essen. Er fastet. Er will Gott dahin bringen, dass dieses Kind nicht sterben muss. Und dann stirbt das Kind. Und in dem Moment, wo das Kind stirbt, fängt er wieder an zu essen und er lebt im Grunde wieder weiter. Und dann wird er gefragt, wieso das passiert ist. Und dann sagt er: Ja, jetzt ist es ja vorbei. Ja, ich wollte Gott darum ringen, dass das Kind überlebt. Aber es hat jetzt nicht überlebt. Jetzt kann ich weiterleben. Ja, jetzt an dieser Stelle, ja, ist das Fasten nicht mehr notwendig. Und nachdem das Kind gestorben ist, tröstet David seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr und schlief mit ihr, und sie brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Salomo. den liebte der Herr. Das ist die Geburt des Salomo. Und jetzt an dieser Stelle muss ich bekennen, ich weiß nicht genau, ob Salomo an dieser Stelle jetzt genannt ist, weil er der geliebte Sohn ist und an der Stelle der Geschichte der entscheidende Sohn ist oder ob er der erste Sohn ist. An anderen Stellen in der Bibel wird es angedeutet, dass Salomo der vierte Sohn war, der Bathseba mit David, aber das ist, glaube ich, in der Frage jetzt für uns nicht entscheidend. Ja, es ist entscheidend, der Salomo ist ein Sohn aus dieser Ehe, der Salomo ist daher vorgegangen und Gott hat diesen Salomo in einer besonderen Weise ins Herz geschlossen und will mit ihm diese Geschichte, seine Geschichte weiterschreiben. Genau, und dann ist dieser Salomo geboren und dann gibt es weitere Verheißungen. Aber du wirst einen Sohn bekommen, er wird ein friedlicher Mann sein, ich werde dafür sorgen, dass er an allen Orten in Ruhe vor seinen Feinden leben kann. Ja, sein Name soll Salomo lauten, das heißt der Friedliche. Solange er lebt, sorge ich für Frieden und Sorglosigkeit in Israel. Er wird einen Tempel für meinen Namen bauen, er wird mein Sohn sein und ich sein Vater. Ich werde seine Herrschaft über Israel für immer sicher machen. Das ist jetzt eine Verheißung aus dem ersten Chronikerbuch. Da haben wir ja in diesem Alten Testament haben wir immer diesen Wechsel, ja, wo in mehreren Büchern dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven heraus erzählt wird. Und hier ist diese Erzählung. Es scheint wohl, dass diese Verheißung entweder vor der Geburt schon gegeben wurde, ja, dass David diese Verheißung hat, ja, du bekommst diesen Sohn und dieser Sohn heißt Salomo und Salomo wird dann im Grunde die Verheißung weiterbringen. Und ein paar Kapitel später noch einmal. Der Herr hat mir viele Söhne geschenkt. Aus ihnen hat er meinen Sohn Salomo erwählt. Er soll auf dem Thron sitzen und die Herrschaft des Herrn über Israel ausüben. Dann sprach Gott zu mir, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Höfe bauen. Denn ihn habe ich als Sohn erwählt und will sein Vater sein. Ich will sein Königtum für immer sicher machen. An meinen Geboten und Ordnungen muss er weiterhin festhalten, wie er es heute tut. Gott bestätigt noch einmal, Salomo ist derjenige, der auf dem meine Verheißung liegt. Salomo ist derjenige, auf den ich die Zukunft setzen möchte, wo die Geschichte Israels weitergehen sollte. Salomo wird der nächste König. Salomo wird der sein, der mir ein Haus baut und aus dem Geschlecht dann soll dann auch später dann der kommen, der dieses ewige Reich aufbaut. Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist schon seltsam mit unserem Gott, oder? Wie Gott führt. Wie Gott sich diesen Salomo erwählt hat und wen er daraus gesucht hat. Hätte er nicht einen anderen Sohn Davids wählen können? David hatte ja viele, viele Frauen und viele, viele Kinder und viele, viele Söhne, die nicht aus einem Ehebruch entstanden sind, wo nicht der Vater von dem zukünftigen Vater dann ermordet wurde. Nein, das stimmt ja gar nicht, der Vater nicht ermordet wurde, wo der ehemalige Ehemann, der Uriah, dann im Grunde von dem Vater dann ermordet wurde, wo nicht entstanden ist aufgrund eines Mordes. Wieso wählt Gott diesen Salomo und nicht einen, der aus einer besseren Familie kommt? Gott ist schon seltsam, dass Gott diese nicht gesegnete Verbindung zwischen Bathseba und David, also diese nicht gesegnete Verbindung in dem Sinne, es war Ehebruch, ja? Sie war ja von Gott gesegnet, aber es ist eine nicht gesegnete, eine nicht von Gott gewollte, eine letztlich vom Menschen erzwungene Verbindung von Gott benutzt wird, um die Geschichte Gottes weiterzuschreiben. Und wenn man in diese Geschichte hineinhört, gibt es nur einen Grund, warum das möglich ist. Und dieser eine Grund heißt Vergebung. Dieser eine Grund, warum das überhaupt möglich ist, heißt Vergebung. Gott hat dem David vergeben. Hundertprozentig vergeben. Es gab keine Schuld mehr im Leben des David, nachdem der David dieses Verbrechen gegangen hatte. Ja, und der Ehebruch ist ja einiges. Das Mörder, dass er Mörder geworden ist, ja noch was, da setzt man noch was Wirkliches, was drauf. Aber Gott hat vergeben. Und wenn Gott vergibt, dann ist die Schuld weg. Dann gibt es keine Sünde mehr. Dann ist alles wieder auf Null gestellt. Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Tut er es nicht für den Rest seines Eigentums? Ja, er hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn die Güte liegt ihm mehr am Herzen. Er wird immer Erbarmen mit uns haben. Er wird unsere Schuld zertreten und all unsere Vergehen tief ins Meer versenken. Ein wunderbares Bild. Das sollten wir uns immer wieder mal vor Augen führen. Unsere Sünde wird ins tiefste Meer versenkt. Wenn ich richtig informiert bin, wenn ich falsch bin, dürft ihr mir das nachher gerne sagen. Ich glaube, dieser eine Graben im Meer, 8000 so viel Meter ist der tief, also 8 Kilometer tief. Das ist ja das Bild. Ob die das damals wussten, dass es so tief ist, glaube ich kaum. Ja, aber wir wissen das. Unerreichbar. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es bis heute keine U-Boote, die unbemannt da letztlich runterfahren können, weil der Wasserdruck so groß ist, dass es alles zerdrückt. Aber es könnte auch falsch sein, dass es heute alles schon wieder möglich ist. Und das ist aber das Bild. Dort, wo letztlich kein Mensch hinkommt, dort, wo letztlich es unerreichbar ist, dorthin kommt unsere Sünde. Sie ist weg. Sie ist endgültig weg. Micha 7 war das. Jesaja 1. Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Tut er es nicht für den Rest seines Eigentums? Entschuldigung, bin ich falsch hier? Entschuldige jetzt auch. Ja, jetzt. Auch wenn eure Sünden scharlachrot sind, können wir weiß werden wie Schnee. Und wenn sie purpurrot sind, können sie weiß werden wie Wolle. Jesaja. Zwei Farben werden hier genannt. Purpurrot, das ist ein ganz, ganz tiefes, kräftiges Rot. Und dieses kräftige Rot wird einfach verschwinden. Und es wird weiß werden wie die Wolle eines Schafes. Durch und durch rein. So ist unser Gott. So handelt er mit David. 1. Johannes 1. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir hätten keine Schuld auf uns geladen. Dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ist es nicht die Aussage, die wir gerade in der Geschichte des Salomo, in der Geschichte der David und Bathsheba mit ihrem Sohn Salomo erlebt haben? Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es ist alles weg. Er hat uns wirklich ganz vergeben. Oder noch eine. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Da wird es nochmal deutlich. In Jesus Christus haben wir vergeben. Jesus Christus hat diese Schuld des David auf sich genommen. Es denkt aber, Jesus Christus ist ja viel später geboren worden wie David. Das ist richtig. Ja, im Alten Testament ist die Schuld von Jesus Christus weggenommen, vorausblickend auf Jesus Christus. Und hier im Neuen Testament in unserer Zeit wird es rückblickend auf Jesus Christus für die Schuld vergeben. Aber im Alten Testament hat ein Wort eines David oder ein Bulle, der im Opfer gestorben ist, oder ein Schaf, der im Tempel sein Leben lassen musste, keine Vergebung geschenkt, sondern im Alten Testament war es im Hinblick auf Jesus Christus, Hebräerbrief, könnt ihr mal nachlesen, im Hinblick auf Jesus Christus hat dieses Opfer, diese Buße des David letztlich bewirkt. Auch im Alten Testament war Jesus derjenige, der vergibt und kein anderer. Und es ist bis heute genau so verblieben. Jesus Christus ist der, der Versöhnung geschenkt hat und schenkt am Kreuz. Die Frage ist nur, wie sieht's aus bei mir mit meiner Buße? Wie sieht's aus bei mir? Erkenne ich vor Gott und bekenne ich vor Gott meine Schuld? Oder stelle ich mich vor Gott doch einigermaßen gut dar und versuche diese Dinge, die ich im Grunde getan und tue und getan habe, noch zu erklären, noch zu argumentieren, warum vielleicht das alles so war und die Schuld vielleicht ein Stück weit noch abzuschieben. Ja, diese Frauen, ja, wie können die auch im Grunde im Freien da im Grunde duschen? Ist ja unmöglich, dass sie das getan haben. Ist vielleicht richtig, aber trotzdem ist es ja die Schuld des David. Ich bekenne meine Schuld. Ich bin's und nicht die anderen. Ich bin derjenige, der gesündigt habe. Ist diese Buße wirklich echt? Aus ganzem Herzen? Im Text, in diesem Stich ist das nur ein Satz, wie David im Grunde vor Gott Buße tut und der Nathan erkennt, dass es mit der rechten Herzenshaltung geschehen ist. Da merken wir, bei der Buße geht es nicht um viele Worte. Vielleicht braucht man manchmal viele Worte, aber es geht nicht um die vielen Worte. Es geht darum, dass wir es ernst meinen. Darum geht's. Dann die zweite Frage. Vertraue ich denn überhaupt darauf, dass Gott mir meine Sünden vergibt und vergeben hat? Vertraue ich darauf, dass wenn ich meine Sünden bekenne vor Gott, dass es wirklich vergeben ist? Oder schleppe ich diese Schuld weiterhin in meinem Leben rum? Und bitte antworte an dieser Stelle mal wieder nicht so schnell. Denn ich weiß, wir wissen alle die Antwort. Natürlich vertrauen wir darauf. Und gleichzeitig leiden wir unter dieser Last, dieser Sünde, die in unserem Leben war oder ist, anstatt sie einfach abzugeben und zu wissen, Jesus Christus hat am Kreuz alles getan dafür. Er hat mir vergeben. Sie ist weg. Denn wenn diese Schuld, die in meinem Leben ist, letztlich ich mir nicht loslassen kann, ihr versteht, was ich meine, Jesus hat mir sie vergessen, aber ich kann sie nicht loslassen, dann wird sie mein Leben, wird sie meine Beziehungen, wird sie mein Miteinander, wird sie das belasten. Und es wird nicht so einfach weitergehen, sondern es hat Konsequenzen. David hat vertraut darauf, ja, und das können wir dann im Psalmen nachlesen, ja, Jesus, Gott vergibt. Und er macht alles für mich und er hat alles für mich getan. Ja, und dann kommt dann wieder so eine kleine Klammer in der Predigt. Wie gehen wir miteinander um mit jemandem, der gefallen ist? Das hat jetzt ein bisschen weniger mit der Geschichte zu tun, aber wenn man es um die Buße, wenn man in die Vergebung richtet, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das eine ist natürlich, mir selber meine Schuld zu vergeben. Verstehe ich meine, loszulassen, so muss ich sagen. Vergeben kann ich es ja nicht, diese Schuld loszulassen. Aber das zweite ist, bin ich auch bereit, meinem Nächsten zu vergeben? Sind wir bereit, dem Nächsten zu vergeben? Haben Gefallene überhaupt noch eine Chance bei uns? Und das sind schon spannende Fragen. Wie gehen wir mit Menschen um, die in ihrem Leben gefallen sind und die das nicht mehr korrigieren können? Wie David, er konnte das nicht korrigieren. Er hat dann zwar diese Frau geheiratet, aber es war ja ihr Bruch. Daraus ist das Ganze angefangen. Er war ein Mörder, der konnte das nicht mehr wegdenken. Das war Realität in seinem Leben. Ja, du kannst bei uns schon mitmachen, aber richtig mitmachen kannst du nicht. Du gehörst nicht dazu, du bist gefallen, du bist im Grunde gezeichnet. Ja, du hast so einen Marken an deinem Leben. Das fordert uns heraus. Und ich behaupte mal an dieser Stelle ganz ungeschützt, ja, wir sind nicht die Starken, die da wissen, wirklich damit umzugehen. Mit Geschiedenen, mit Leuten, die in ihrem Leben wirklich was verbrochen haben. Mit Menschen, die in ihrem Leben wirklich Mist gebaut haben. Und das Mist ist jetzt, bitte, das ist jetzt salopp dahingeredet. Meistens war es ja mehr wie nur Mist. Ja, die wirklich Sünde begangen haben. Gott, unser Vater Jesus Christus, vergibt. Er vergibt. Und dann ist die Sünde weg. Da wird nicht überlegt, aber damals hast du noch und das hast du noch und das hast du noch. Ja, und du musst erstmal gut dich bewähren, dann musst du das alles noch machen und dann vielleicht, aber nicht richtig. Nein, die Sünde ist weg. Sie war blutrot, denn es ist alles wieder weiß. Sie ist versenkt im tiefsten Meer, da kommt man nicht mehr ran. Sie ist endgültig weg, weil Jesus Christus für uns, für den David am Kreuz gestorben ist. Ist es in unserem Leben, in meinem Leben auch so? Ja, und dann geht es natürlich in der Geschichte weiter. Die Familie wird groß und die Söhne werden groß. Und dann kommt ein Sohn Davids, und da merken wir ja, dass David noch andere Söhne hatte, der Adonia kommt auf die Idee. Adonia, der Sohn der Haggit, wurde anmaßend. Er sagte, ich will jetzt schon König werden. David ist alt geworden. Auch da wieder eine spannende kleine Anekdote aus der Bibel. Dieser alte Mann David kann sich nicht mehr wärmen im Bett. Er ist einfach alt und kriegt keine Körperwärme mehr. Ja, und dann wählen die ihm eine junge Frau und legen die ihm ins Bett, dass die ihn warm macht. Ja, spannend, was man alles damals gemacht hat, was wir heute, es ist einfach spannend, wie die Bibel da ganz ehrlich und offen mit umgeht. Ja, finde ich spannend. Es wird aber deutlich gesagt, dass da David diese Frau nicht erkannt hat. Also er hat nicht mit ihr geschlafen, also nicht mit ihr Sex gehabt, aber er hat wohl mit ihr in einem Bett geschlafen, also war wohl die Bettflasche, die lebende Bettflasche. Spannend, ja, wie die Bibel da im Grunde hier mir diese Dinge auch berichtet. Aber es ist so, der Adonia, ja, der will im Grunde König werden. Ja, und er setzt alles dran, dass das geschieht, dass er kommt. Er ruft im Grunde seine Freunde zusammen und er überlegt sich das genau, wie das passieren muss, dass er jetzt zum König ausgerufen wird. Und dieses Fest, diese Einsetzung zum König, findet schon statt. Wenn man mal überlegt, hier wäre der Tempel, hier wäre das Königspalast, genau, wo der David ist und irgendwo unten im Dorf, ja, am Rand vom Dorf, da oben vielleicht, da wo der Fußballplatz ist, da haben die sich die getroffen, der Adonia mit seinen Leuten, und da bereiten sie sich jetzt vor, um dann von dort da oben ins Dorf nach Sellenroth einzuziehen, um das König im Grunde zu verkündigen. Daraus war die Sache. Es scheint so, wie wenn das nicht klappt, was Gott verheißen hat. Und dann kommt wieder eine Aussage hier, die uns, glaube ich, ganz wichtig ist. Zion klagt, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Doch Gott antwortet, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie im Leib getragen hat? Aber selbst wenn sie es vergessen sollte, ich vergesse dich nicht. Da wird deutlich, ja, auch wenn es scheint, dass die Situation verfahren ist, dass es nicht funktioniert, und ich sage dir zu, ich vergesse meine Verheißungen nicht, ich stehe zu meinem Wort, das ist hier die Aussage. Und selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, was wir ja alle wissen, das ist im Normalfall nicht der Fall, ja, außer sie ist krank, ja, wird sie ihr Kind nicht vergessen. Sie ist bereit, alle 2 Stunden aufzustehen nachts. Wir Männer können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber das macht die alles für ihre Kinder. Ja, die wird ihr Kind nicht vergessen. Aber selbst wenn, er wird es garantiert nicht tun. Das ist die Zusage, die wir haben. Gott vergisst nicht. Vertraue ich Gott, dass er seinen Plan mit mir in Erfüllung bringt, dass er im Grunde nichts vergisst, dass er im Grunde weitermacht? Wie schnell bin ich vergesslich? Aber Gott wird nicht vergessen. Gottes Plan scheitert nicht an irgendwelchem Scheitern der Menschen, sondern Gottes Plan wird in Erfüllung gehen. Auch wenn der Mensch versagt oder auch wenn der Mensch im Grunde das nicht schafft. Und an dieser Stelle könnte man denken, ja, aber der David war halt alt, er hat es halt vergessen, dass er den Salomo zum König machen soll. Oder man könnte überlegen, nein, er hat es nicht vergessen, sondern es ist einfach so, dass er gedacht hat, wenn er gestorben ist, dann wird alles in Ordnung. Gott sorgt sich darum. Er muss da gar nicht aktiv werden, sondern das wird einfach klappen. Wenn Gott es macht, dann wird es so. Ich muss gar nichts tun und handeln. Ja, aber so ist es da nicht. Während Bathseba noch mit dem König redet, also das ist folgendermaßen, dass der Bathseba, die Mutter des Salomo, das wahrnimmt, dass da oben am Sportplatz das stattfindet. Ja, und Nathan stellt es auch fest. Und dann geht die Bathseba zum König und berichtet ihm das. Ja, und dann kommt hier, ja, während Bathseba noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan dazu. Sieh doch, der Prophet Nathan ist gekommen. Da trat er vor den König und verbeugte sich vor ihm bis zur Erde. Und dann fing Nathan an zu reden. Mein Herr und König, du hast offenbar gesagt, Adonija wird nach mir König sein und er wird auf meinem Thron sitzen. Bathseba geht zum König und sagt, David, du hast doch zugesagt, dass der Salomo der nächste König sein wird. Und Nathan kommt auch und bestätigt das wieder. Aber wie kann das sein? Hast du denn deine Meinung verändert? Hat Gott seinen Plan verändert? Da oben sind die Adonija mit seiner Truppe und es wird nicht mehr lange dauern. Und dann sind die dabei, den König auszurufen. Und als sie vor ihn trat, schwor der König David, so gewiss der Herr lebt, der mich aus aller Not gerettet hat. Ich habe dir beim Herrn, dem Gott Israels, geschworen, dein Sohn Salomo wird nach mir König sein. Er wird an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen. Genau das werde ich heute wahrmachen. Der Salomo ruft also seine Frau wieder und er gibt dann ganz klare Befehle. Alle seine Treuen und einer davon war Nathan und ein paar Heerführer aus seinem Heer kommen zusammen und die dürfen den Esel des Königs nehmen und dieser Esel des Königs wird fort aus der Garage hier ins Dorf hineingeführt und darauf sitzt Salomo und alle Herrscher und Leute rufen aus, Salomo ist der neue König, bevor Adonija im Grunde ins Dorf runterkommen könnte oder in die Stadt runterkommen könnte und den Platz des Königs für sich beansprucht. Und David stellt dann fest, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat heute den eingesetzt, der von nun an auf meinem Thron sitzt. Und ich darf es noch mit eigenen Augen sehen. An der Stelle ist es vielleicht die Stelle, die dahin deutet, dass der David das nicht vergessen hat oder nicht bewusst gemacht hat, sondern dass er einfach davon ausgegangen ist, der Salomo ist unter der Verheißung Gottes und da muss ich nicht aktiv werden. Gott wird dafür sorgen, dass es im Grunde passiert. Ja, und er ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass er den Auftrag bekommt, diesen Salomo letztlich als seinen Nachfolger zu installieren, im Grunde auf den Thron zu hieven, im Grunde ihm den Thron zu geben, ja, dass er als Mensch einen Platz hat in der Geschichte Gottes. David erkennt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn das Wort des Herrn ist vollkommen, auf sein Tun ist ganz und gar Verlass. David erkennt an dieser Stelle, Gott wird ans Ziel kommen. Gott wird führen. Er wird im Grunde seinen Plan vollenden. Und ich, David, das war seine Erkenntnis, hatte in diesem Moment einen Platz in dieser Geschichte. Ich war beauftragt, es war notwendig, es war richtig, dass ich David meinen Sohn als König installiert habe. Sind wir uns manchmal bewusst, dass wir ein Teil haben in der Geschichte Gottes? Das klingt alles im ersten Moment ganz, ganz fromm. Und es ist natürlich auch fromm, möchte ich gar nicht negativ sagen. Ja, ich vertraue 100% Gott. Ja, Gott wird machen und er hat alles in der Hand und ich muss überhaupt nichts tun. Ja, und ich weiß, er wird. Das ist alles richtig. Aber hat nicht Gott, und hier in dieser Geschichte wird es nochmal deutlich, auch uns Menschen beauftragt, bestimmte Dinge in die Hand zu nehmen, in seinem Willen, in seinem Auftrag, dass Dinge umgesetzt werden, dass Dinge passieren? Das heißt jetzt nicht, dass ich behaupte, wenn jetzt David das nicht gemacht hätte, dass Gott am Ende gewesen wäre. Dass Gott nicht mehr weiter gewusst hätte, wie er das schafft, dass Salomo im Grunde König wird. Das behaupte ich nicht. Gott hätte bestimmt einen Weg gefunden. Und manche Wege Gottes sind ja schon sehr seltsam, sind wir ganz ehrlich. Er hätte bestimmt, aber er hat diesen Weg und er wollte diesen Weg gehen, dass David seinen Sohn einsetzt, dass David aktiv wird in dieser Geschichte Gottes. Nathan musste aktiv werden, der Prophet. Er musste die Situation erkennen und er musste sich trauen, zum König zu gehen. Bathseba musste aktiv werden in dieser Geschichte. Sie als Mutter ist Fürsprecher geworden für ihren Sohn. Und David musste aktiv werden in zweierlei Weise. Er musste sich was sagen lassen, was ja schon schwierig genug war als König, aber er musste dann auch noch aktiv werden, seinen Sohn wirklich zu installieren als König. Also nicht nur David war in dieser ganzen Geschichte gebraucht, war notwendig, sondern viele, viele Einzelteile mussten hineinpassen, dass letztlich dann der Plan in Erfüllung ging. Dass die Verheißung Gottes, die eindeutig war, es ist dein Sohn Salomo, dann so in Erfüllung ging. Auch wir haben Verheißungen, viele, viele Verheißungen. Ich habe nur ein paar wenige aufgeschrieben. Uns ist seine Gegenwart verheißen. Er ist da. Wir sind nicht alleine. Uns ist die Weisheit verheißen, wenn wir darum bitten. Uns ist das Erbe verheißen, das Gott uns zugesagt hat. Uns ist sein Handeln in unserem Leben zugesagt. Uns ist der Heilige Geist zugesagt, der uns erfüllt, der uns leitet, der uns tröstet. Uns ist ewiges Leben zugesagt. Uns ist Ermutigung zugesagt auf diesem beschwerlichen Weg, in diesen 80, 90 Jahren, die wir erleben. Vielleicht sind es auch manchmal nur 50. Uns ist Hilfe zugesagt in unserem Alltag, auch wenn das Joch manchmal nicht so einfach ist. Und uns ist zugesagt, dass Gott uns versorgt in allem, was wir brauchen. Das sind die Zusagen, nur ein paar wenige. Da könnte man viel, viel weiter noch gehen, was für Zusagen wir haben. Verheißungen, die über unserem Leben, über uns als Gemeinde stehen. Und Gott steht zu seinem Wort. Diese Verheißung wird nicht außer Kraft gesetzt. Sondern wenn Gott es zusagt, da hält er es gewiss, haben wir es vorhin gelesen. Das war damals im Alten Testament so und das ist heute ganz genauso so. Und ich darf mich hundertprozentig darauf verlassen, ja, Gott handelt, er tut, er führt, er leitet. Wenn er damals sogar einen Salomo aus diesem schwierigen Situation, aus dieser unmöglichen Situation herausgerufen hat und installiert hat als König, obwohl er diese Gegner hatte in der eigenen Familie. Dann wird er doch mein Leben da auch in seiner Hand haben. Er wird doch mein Leben auch führen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Herausforderung. Gott, zeige du mir, wo ich ein Teil bin in diesem Plan. Ein Teil für mich selber, aber vielleicht auch ein Teil für jemand anderes. Dass ich Fürsprecher werde, dass ich in die Situation des Wort Gottes hineinrede wie ein Nathan. Dass ich jemand bin, der mir was sagen lässt, der mich herausfordern lässt. Dass ich jemand bin, der handelt, der aktiv wird, der Dinge umsetzt und nicht nur im Stuhl sitzt und was wir alle tun sollten und noch mehr tun sollten, betet. Ja, verstehe mich recht, ich will das Gebet gar nicht kleinreden. Das ist absolut notwendig. Ohne Gebet passiert es nicht. Aber Gott hat den Weg gewählt, dass der David aktiv wird. Gott wollte, dass der David da handelt und nicht im Grunde nur wartet. Und so muss ich vielleicht an mancher Stelle auch handeln und tun und umsetzen, weil Gott zu seiner Verheißung steht. Gott wählt diesen Weg durch und mit uns Menschen. Er wählt diesen Weg sogar mit diesem Verbrecher David. Und er arbeitet mit dem. Und wenn er mit diesem Ehebrecher und dem Mörder David arbeiten kann, dann wird er doch auch mit mir arbeiten können, ihr versteht mich. Also umgebracht habe ich noch niemand, das verspreche ich euch. Seht es doch ein, wer zum Herrn gehört, dem hilft er wunderbar. Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der Herr. Oder lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leitet mich, wie es recht ist im Land. Ich wünsche uns, dass wir lernen von diesen Geschichten des Alten Testamentes. Dass wir lernen, wie was für einen großen Gott wir haben. Dass wir aber auch sehen, wie Gott uns Menschen, uns sündige Menschen einsetzt als Puzzle in diesem ganzen Bild. Und wie wir uns einfügen lassen dürfen, sollen, müssen, je nachdem, wie er es gerade erfüllt. Weil Gott es möchte. Nicht, weil er nicht kann, nicht, weil er nicht könnte, sondern weil Gott diesen Weg begeht oder geht, um seine Verheißungen, um seine Zusagen umzusetzen. Für mich, für andere, für unsere Gemeinde. Er führt, er handelt. Auch unsere, meine und deine Geschichte. Lass uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Geschichte des David, des Bathseba, des Salomo. Wir danken dir, dass wir das haben dürfen und dass wir ein Stück weit erkennen können, was für ein großer Gott du bist. Und wie du mit uns Menschen im Grunde umgehst. Herr, und plötzlich wird dieses Wort Gnade ganz anders deutlich, was es bedeutet. Und plötzlich wird dieses Wort Vergebung erlebbar, wenn wir uns in diese Geschichte hineindenken. Und plötzlich werde ich herausgefordert, meinen Platz oder mich in deinem Puzzle dieser Geschichte einsetzen zu lassen, mich einbringen zu lassen, dass deine Zusagen, deine Verheißungen Wirklichkeit werden. Mach uns offen, mach uns ehrlich uns selber gegenüber. Rede du zu uns, mach uns dein Wort immer wieder neu groß und habe Dank, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort immer wieder neu lebendig machst. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.